Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bzw. zur 40. Podcast-Folge. Da bin ich wieder. Es ist tatsächlich einigen aufgefallen, dass ich letzte Woche nicht da war bzw. dass ich letzte Woche keine neue Podcast-Folge veröffentlicht habe. Und das tut mir auch wahnsinnig leid. Also riesengroßes Sorry dafür. Es lag daran, dass ich zum einen eine Grippe hatte. Also ich lag wirklich komplett flach. Das geht ja im Moment echt sehr stark rum. Also ich merke das immer auch bei meinen Terminen, dass dann wahnsinnig viele Kunden absagen, weil die einfach krank sind. Und zum anderen habe ich auch sehr starke CMD-Schmerzen gehabt. Also ich weiß nicht, ob das jemandem von euch was sagt. Das sind im Prinzip Kieferschmerzen. Und das war wirklich 10 von 10. Also ich habe ja diese Schiene, von der hatte ich mal vor ein paar Wochen erzählt, die zum einen gegen das Knirschen ist und zum anderen auch eine Fehlstellung bei meinem Kiefer mit korrigieren soll, und die wird halt jede paar Wochen nachjustiert. Und die zweite Nachjustierung hat mir echt nicht gut getan, und ich hatte das aber schon nach ein paar Tagen gemerkt, habe aber nichts gesagt, weil ich dachte, das wird schon normal sein, dass man irgendwie ein paar Kieferschmerzen oder Krämpfe oder irgendwas hat. Und das hat sich jetzt über mehrere Wochen hinweg so stark verkrampft, dass ich den Kiefer kaum noch öffnen konnte. Also ich war weder in der Lage zu sprechen, noch in der Lage richtig zu essen, weil man ja zum Essen natürlich auch den Kiefer irgendwie öffnen muss. Und das war echt die reinste Hölle. Also ich wünsche das wirklich niemandem, weil das sind wirklich schlimme Schmerzen. Also man hat ja immer für sich so eine innere Schmerzskala, und da kann ich auf jeden Fall sagen, 10 von 10. Also ich hatte selten so starke Schmerzen, und ich bin halt auch ein Mensch. Also ich habe auch einen Heilpraktiker, der mich, ich sag mal in Anführungsstrichen, fast dauerhaft behandelt, beziehungsweise der in dem Sinne Ansprechpartner für mich ist, wenn ich irgendwas an körperlichen Symptomen habe. Und ich habe auch viele homöopathische Mittel, die mich gut unterstützen und mir helfen bei diversen Symptomen, weil ich kein großer Fan von Schmerzmitteln bin, weil man dagegen natürlich auch irgendwann immun wird und weil Schmerzmittel auch nur andere Symptome hervorrufen. Und deswegen habe ich versucht, es darüber zu regeln, aber es ging tatsächlich nicht. Also wir haben zwar etwas genommen, was in der Homöopathie auch sehr hoch dosiert war, das hat aber nur ganz kurzfristig geholfen, also nur eine halbe Stunde, und dann wurde es sofort wieder schlimmer, und da musste ich tatsächlich ausnahmsweise auf Schmerzmittel zurückgreifen. Das war aber halt eine vorübergehende Lösung, also alles gut. Ich finde, wenn man wirklich jetzt so stark eingeschränkt ist, dann ist man ja auch so gedanklich in dem Schmerz sehr stark drin und verkrampft sich dann vielleicht sogar noch mehr. Das gibt es ja auch an anderen Bereichen am Körper, und dann macht das halt schon Sinn, auch zwischendurch, wenn man jetzt zweimal im Jahr sowas hat, auch mal Schmerzmittel zu nehmen. Also da sehe ich jetzt nicht so ein Problem. Nur es sollte halt jetzt nicht irgendwie wöchentlich oder monatlich dann irgendwie so eine ganze Packung sein. Das wird dann irgendwann zu viel für den Körper. Genau, also das wollte ich nur mal gerade erzählen, dass ihr so ein bisschen den Hintergrund kennt. Deswegen, ja, war ich da natürlich ein bisschen eingeschränkter. Ich hatte leider auch keine Podcast-Folge in petto. Das ist natürlich jetzt wieder ein organisatorisches Thema. Ich hatte nämlich ganz lange eine zusätzliche Podcast-Folge immer in petto. Die habe ich dann aber letztens irgendwann, wo es mir auch mal nicht so, also gesundheitlich nicht so gut ging, gepostet. Und deswegen, ja, habe ich die in dem Sinne schon aufgebraucht. Aber ja, jetzt haben wir halt eine Woche ausgesetzt. Aber jetzt geht es auf jeden Fall wieder wöchentlich weiter. Und ich bin, ja, wie gesagt, ganz gerührt von euren ganzen Nachrichten und Kommentaren, wo denn meine Podcast-Folge wäre. Das wäre ja schon euer Montagsritual, dass ihr die hört und so weiter. Nebenbei, wenn ihr die Tiere füttert, wenn ihr auf dem Trecker sitzt, wenn ihr frühstückt. Also ich bin richtig, ja, gerührt, kann ich einfach nur sagen. Also ich freue mich wahnsinnig, dass, ja, wenn ich jetzt sage, dass euch das so viel ausmacht, dass der Podcast nicht veröffentlicht wurde, klingt das so gemein, aber ihr wisst ja, wie ich das meine. Also man merkt es manchmal echt, wenn man etwas einmal nicht mehr tut, wie viele Leute dann das direkt bemerken und wie vielen Leuten das fehlt. Also es gibt ja auch so einen Spruch, du merkst erst, was jemand für dich tut, wenn er damit aufhört. Und so ähnlich ist das auch so, wenn man selbstständig ist und Content produziert, dann ist das irgendwann so, dass das zum einen natürlich selbstverständlich ist. Also für mich geht das so in Fleisch und Blut über, dass ich halt meinen Newsletter schreibe, meinen Podcast produziere und bei Instagram poste. Aber wenn ich das dann mal länger nicht mache, dann kommen auch sofort Rückmeldungen, wobei ich das natürlich auch ganz hoch setze bei der Priorität. Also das ist, war jetzt wirklich eine Ausnahme, dass mal keine Podcast-Folge online gekommen ist, aber sonst möchte ich das auch kontinuierlich machen, weil mir das einfach wichtig ist, da dran zu bleiben und da auch regelmäßig natürlich Input zu liefern, und weil das auch Formate sind, die mir natürlich Spaß machen, abgesehen davon. Und Das finde ich immer ganz spannend. Also man selber sitzt hier ja jetzt nur. Ich sitze hier jetzt gerade bei uns im Wohnzimmer in meiner Büroecke und rede hier sozusagen vor mich hin und kriege das dann ja gar nicht mit, wie viele Leute dann wirklich da den Podcast konsumieren über diverse Plattformen und dann wirklich das als ja Ritual ansehen und für die das halt so normal ist, dass die dann den Podcast abonnieren und dann jede Woche einfach eine neue Folge kommt. Also das freut mich natürlich total, dass das jetzt schon so ein Ritual geworden ist, weil 40 Folgen, klar, es ist schon irgendwie viel, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass ich einfach so, ich sage mal in Anführungsstrichen, unperfekt gestartet bin. Aber zum anderen denke ich immer so, wenn ich so Kollegen oder so sehe, die dann sagen, ja, ich habe jetzt hier meine 500. Podcast-Folge oder mein 1000. Newsletter, dann denke ich so, wow, die sind da ja echt richtig stark dabei. Also ich habe gerade mal meinen 90. Newsletter und meine 40. Podcast-Folge. Also ich bin jetzt noch nicht so weit, aber das hat ja in dem Sinne nichts auszusagen. Ich möchte nur sagen, dass ich vor solchen Unternehmern immer sehr großen Respekt habe, weil die einfach schon, also weil das halt so zeigt, wie lange die dran geblieben sind und wie gut die es dann dementsprechend auch schaffen, das Ganze durchzuziehen. Weil es gibt auch wahnsinnig viele, die dann sagen, ja, ich fange mal mit einem Podcast an, dann machen sie irgendwie 10 Folgen und dann hören sie wieder auf. Das finde ich irgendwie auch blöd. Deswegen finde ich das gut, wenn man dann einfach mal für sich ganz klar ein Format findet, was man auch langfristig durchziehen kann. So viel zu diesem Thema. Dann seid ihr jetzt erstmal auch wieder up to date. Und ich möchte heute über ein riesengroßes Erfolgserlebnis sprechen, worauf ich wahnsinnig stolz bin. Und zwar habe ich am Dienstag, also ihr hört ja jetzt am Montag die Folge und letzte Woche Dienstag, für alle, die mir bei Instagram folgen, die wissen das auch schon, meinen ersten echt großen Präsenzworkshop gehabt. Beziehungsweise, wenn man es jetzt mal im Gesamten betrachtet, war es der zweite Präsenzworkshop, aber da waren halt in Anführungsstrichen nur 20 Landwirte mit dabei. Das war 2023 im August, also ist schon ein bisschen her. Und das war jetzt wirklich ein sehr großer Workshop. Also den habe ich zusammen mit dem Lippischen, jetzt muss ich mal gerade überlegen, Bauernverband nicht, Landwirtschaftsdienst genau, gegeben. Und das lief über eine Kundin von mir, die hatte sich vor knapp einem Jahr, also letztes Jahr im Mai, bei mir gemeldet. Und mit der habe ich dann erstmal vor Ort zusammengearbeitet und jetzt arbeite ich online mit ihr zusammen. Und sie ist da Mitglied. Und dann hatte sie mich vor ein paar Monaten mal gefragt und hat gesagt, hey, hättest du da Interesse, mal da persönlich so einen Vortrag zu machen? Da kommen meistens nur so 10, höchstens 20 Leute. Und sie hatte auch noch gesagt, wir müssen mal gucken, ob das überhaupt stattfindet. Und dann hatte sie mir jetzt so die letzten Tage vor dem Vortrag gesagt, dass sich erst irgendwie 27 angemeldet haben, also so Richtung 30 Landwirte. Und dann waren es um die 50 und kurz vor Anmeldeschluss waren es dann 70. Und das fand ich schon echt irre, dass es so viele Betriebe in der Umgebung sind, die halt an dieser Thematik, also an dem Thema digitales Agrarbüro interessiert sind. Weil ich kenne das halt aus dem Online-Bereich. Also online habe ich ja schon echt viele Workshops gegeben, also bestimmt 30, 40 Stück. Und da kenne ich das halt auch, dass wirklich ständig die Workshops dann ausgebucht sind, obwohl die erst in ein paar Wochen stattfinden. Oder wenn die noch nicht ausgebucht sind, dann ist es meistens kurz vor Anmeldeschluss, sodass dann die ganzen Betriebe kommen und sagen, ja, kann ich noch gerade mit rein, kann ich noch teilnehmen, kann ich noch buchen und so weiter. Also es ist ja meistens so, dass dann kurz vor Schluss man dann nochmal denkt, ach, jetzt will ich doch irgendwie mit dabei sein. Und da war es halt auch so und da waren die tatsächlich, also von diesem Verband in dem Sinne auch sehr begeistert, weil die gesagt haben, das ist ungewöhnlich, dass sich so viele anmelden, also dass es so eine große Veranstaltung ist und das freut mich einfach wahnsinnig. Also ich bin überglücklich. Ich war natürlich am Anfang so ein bisschen nervös, weil ich dann so dachte, boah, das sind schon viele Betriebe und vor Ort und ja, wie wird das? Also man macht sich ja auch immer am Anfang viele Gedanken, weil ich war vorher noch nicht in der Location. Dann habe ich halt erst überlegt, ja, finde ich die Location? Ich bin natürlich eine Stunde vorher da gewesen, ne, dass ich mir dann auch noch ein Bild machen konnte von den Räumlichkeiten, dass man in Ruhe die Technik einrichten kann, gucken, ob alles funktioniert. Ich habe ja auch immer einen Plan B und so weiter. Also das war alles kein Problem und ich hatte da auch super Unterstützung von meiner Kundin und die wiederum kannte auch einen anderen Landwirt, Den habe ich da auch kennengelernt. Wir haben uns dann direkt auch über Instagram vernetzt und der hat mir auch bei der Technik geholfen. Und das war an sich auch schon alles da mit Beamer, Verlängerungskabel, Leinwand, Mikrofon. Also es war wirklich tipptopp. Ich habe eigentlich nur meinen PC mitgebracht, Ladekabel und Laserpointer und das war's. Und genau, Adapter halt, aber mehr brauchte ich halt nicht. Das haben wir dann halt alles kurz miteinander verbunden und das ging super schnell. Also innerhalb von 5 Minuten war das alles fertig eingerichtet. Und das war echt klasse. Also ich war dann kurz, bevor der Vortrag losging, halt auch wieder ein bisschen nervös, weil dann die ganzen Leute reinkommen. Du kennst die Leute alle nicht. Und wenn die dann alle so vor dir sitzen, dann wirkt das halt natürlich viel stärker, als wenn du jetzt online einen Workshop hast, wo einfach oben links steht, ja, da sind jetzt 40 Leute drin, weil die haben meistens die Kamera nicht an. Das heißt, die Zahl steht da einfach nur oben in Klammern und das war's. Also das ist jetzt nicht so, dass man dann irgendwie sagt, das ist jetzt so, ja, so mächtig, wenn man das Ganze sieht. Also es hat halt schon in Präsenz natürlich eine ganz andere Wirkung, diese Anzahl von Personen. Und ja, dann habe ich im Prinzip einfach losgelegt, also habe einfach angefangen, mich vorzustellen, habe über Glaubenssätze gesprochen, also ich spreche immer gern auch so ein bisschen über das Thema Mindset, hatte ich hier im Podcast auch mal beleuchtet, also mit Thema Fehler machen, Hilfe annehmen, Perfektionismus und so diese ganzen Themen, die betreffen ja auch wirklich viele, also da will ich mich auch gar nicht hundertprozentig von freisprechen. Und dann ging es halt weiter mit so Ursachen von Unordnung, Ordnungstipps, offene Fragerunde und sowas. Also es hat auch wirklich total gut funktioniert. Die waren alle super drauf, waren auch sehr interaktiv mit dabei. Also ich habe dann immer so ein paar Fragen auch mal in eine Runde gestellt, wo man dann die Hand heben dürfte, wie papierlos oder wie digital man schon ist und so weiter. Und es wurden aber auch wirklich viele Fragen gestellt. Also das war echt klasse. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und zum Schluss sind dann auch noch mehrere auf mich zugekommen, die dann ja noch ein paar Fragen hatten. Ich habe meine Visitenkarten verteilt und es war einfach ein sehr schöner Abend. Also haben wir noch ein bisschen zusammengesessen. Da gab es noch so ein paar Stullen und Schnitzel und haben dann zusammen noch was gegessen. Beziehungsweise das Essen wurde halt schon serviert, als ich noch vorgetragen habe. Das war aber auch alles okay. Also da bin ich ja nicht so. Ich habe auch im Vortrag gesagt, die sollen ruhig jetzt alle anfangen zu essen. Also sollen jetzt nicht irgendwie warten, bis der Vortrag vorbei ist. Und also da bin ich ja echt entspannt und dann war die Stimmung auch wirklich entspannt, weil die dann alle auch nicht irgendwie auf was warten mussten und gedacht haben, wann ist der Vortrag endlich vorbei, sondern einfach sagen konnten, hier, ich fange jetzt mal an zu essen und höre mir dann nebenbei ganz entspannt die Julia mal an. Genau. Ja, und bin ich wirklich sehr stolz drauf, dass ich das so durchgezogen habe, dass das alles so geklappt hat. Ich hatte tatsächlich auch noch echt Bedenken, weil ich diese CMD-Schmerzen auch noch kurz vorher hatte. Also einen Tag vorher war ich noch bei 2 Ärzten gewesen und hatte echt Panik, dass dieser Vortrag dann nicht stattfinden kann. Aber ich habe dann gedacht, nee, ich möchte das unbedingt machen. Also ich würde mir so in den Arsch beißen, wenn ich diesen Vortrag absagen würde. Deswegen habe ich das natürlich durchgezogen. Und ich finde auch, wenn man dann solche Veranstaltungen hat, dann ist man auch in einer ganz anderen Energie. Also dann merkt man auch für sich wieder, boah, ich habe da richtig Bock drauf. Und dann gibt einem der Körper diese Energie, die man halt braucht. Und dann werden halt so körperliche Symptome auch eher so zurückgestellt. Und das finde ich immer so faszinierend. Vielleicht kennt ihr das auch von irgendwelchen Veranstaltungen oder Ereignissen, dass man sich dann halt innerlich so sehr darauf freut, dass man dann sagt, ja, ich mache das auf jeden Fall. Und das, ja, war echt richtig schön. Also es war wirklich toll. Da werde ich auch noch länger von zehren. Also da hat auch der, Basti heißt der, ich weiß jetzt gar nicht, wie sein Instagram-Name ist, aber auf jeden Fall, der hatte auch ein paar Fotos und Videos gemacht und das war echt, auch für mich natürlich eine schöne Erinnerung. Und ich weiß echt noch, dass ich früher, als ich ja in der Schule noch war, sehr große Angst vor Vorträgen hatte. Also ich hatte auch teilweise so Prüfungsangst, das ging aber noch in dem Sinne. Nur Vorträge fand ich immer so richtig schlimm, weil ich auch mich in meiner Klasse nie so hundertprozentig wohlgefühlt habe und ja, irgendwie, ich fand auch früher wurden einem ja so Themen so übergestülpt, ne? Also da wurde dann immer gesagt, ja, du musst jetzt hier über das politische Thema einen Vortrag halten oder über dieses Land oder über diese Person, wie auch immer. Also man konnte sich das entweder gar nicht aussuchen oder nur in einem sehr begrenzten Rahmen. Und ich musste damals in der 6. Klasse mal einen Vortrag über die Sahara halten und hatte mir dann alle wichtigen Infos in dem Sinne zusammengesucht, habe mir dann meine Karteikarten runtergeschrieben und ich hatte so eine Angst, also mich hat das so gestresst, dass ich diesen Vortrag halten musste und es war halt so, dass die Schüler nicht auf ihren Plätzen ganz normal sitzen geblieben sind. Also jeder hat ja so, also sind ja ganz normal Tische in einer gewissen Anordnung im Klassenraum und jeder sitzt da dann und dann steht man ja eigentlich vorne. Sondern es war so, dass so wie so ein Halbkreis in mehreren Reihen hintereinander gebildet wurde und dann waren die Schüler so richtig so zum Greifen nah. Also die waren gefühlt nur so einen halben Meter von mir entfernt. Das war ganz gruselig. Und ich stand dann da so im Geben von diesen ganzen Schülern und musste diesen Vortrag machen. Und das hat mich irgendwie auch nochmal zusätzlich gestresst, weil die irgendwie alle so nah an mir dran waren. Und dann war es tatsächlich so, dass ich, ja, also zum einen den Tag davor echt richtig Angst hatte vor diesem Vortrag, also dass ich dann noch dachte, boah, ich schaffe das alles gar nicht. Und es war teilweise in der Schule halt auch so, dass man nicht genau wusste, ob man jetzt den nächsten Tag dran ist, weil manchmal ging das auch so ein bisschen so nach Zufallsprinzip, dass dann gesagt wurde, ja, wir gucken jetzt mal, wie viele Vorträge wir in einer Stunde schaffen und wenn jetzt zwei Vorträge besonders lang sind, dann ist halt der dritte die Stunde danach dran, also oder die Woche danach. Und das fand ich auch immer so schlimm, dass ich das nicht so einordnen konnte, wann der Vortrag dann wirklich auch zeitlich stattgefunden hat, sondern man saß immer so ein bisschen auf heißen Kohlen. Und ja, ich war dann auf jeden Fall an diesem Tag dran und hatte den Abend davor auch noch mit meinem Vater gesprochen. Also mein Vater ist Lehrer und der spricht natürlich ganz oft vor anderen Menschen. Also der hat da gar kein Problem mit, der ist da super entspannt. Und dann hatte er mal zu mir gesagt, wovor hast du denn Angst? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe am meisten Angst, dass ich mich verspreche oder dass ich so eine Art Blackout bekomme. Und dann hat er auch gesagt, wenn du dich versprichst, das ist doch nicht schlimm, also es kann jedem passieren. Und Blackout, du hast ja deine Visitenkarten. Und dann habe ich halt gesagt, ja, aber ich habe auch Angst, dass ich ausgelacht werde, wenn ich irgendwie nicht genau, also wenn ich so den Faden verliere oder wenn ich mich halt irgendwie verhaspel oder sowas. Und das ist halt auch in der Schule, wenn man irgendwie in der sechsten Klasse ist, dann ist man ja selber auch irgendwie so, ja, im Jugendalter, in der Entwicklungsphase. Und dann ist das halt wirklich krass, wenn dann, ja, irgendwie so ein Fehler unterläuft und dann wird auch schnell gelacht. Das ist einfach so, ohne dass das jetzt irgendwie böse gemeint ist, aber das ist einfach dem Alter geschuldet. Und deswegen war das halt auch in so einem Rahmen oder in so einem Setup, wo ich dann dachte, ja, das ist irgendwie nicht optimal. Aber ja, ich habe den Vortrag dann natürlich durchgezogen. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht mal, was ich da für eine Note bekommen habe. War wahrscheinlich einfach, ja, befriedigend bis ausreichend. Also nicht der Brüller. Aber es war schon echt hart für mich in der Schulzeit, also diese Vorträge. Ich habe das überhaupt nicht gerne gemocht. Und ich war auch, also sowohl vor dem Vortrag als während des Vortrags immer wirklich sehr gestresst. Also hatte Herzrasen, schwitzige Hände und war einfach unruhig und nervös und so weiter. Und das hat sich jetzt halt seit der Selbstständigkeit echt komplett gewandelt, weil ich da natürlich ein Thema für mich gefunden habe, was ich hundertprozentig vertrete, was ich mir selber komplett erarbeitet habe. Das ist, denke ich, auch immer ein Unterschied, ob du jetzt was vorträgst, was du dir irgendwo durchgelesen hast und was eigentlich ja wer anderes verfasst hat, oder ob du was vorträgst, wo du ja selber aus eigener Erfahrung erzählst. Also ich hatte zum Beispiel auch in dem Vortrag so ein paar Kundenprojekte, also so Vorher-Nachher-Bilder gezeigt, war natürlich alles vorher mit den Kunden abgesprochen und da konnte ich natürlich auch dann wieder so ein bisschen Storytelling mit integrieren, ohne dass es dann einfach so oberflächlich wirkt. Wenn jetzt einer da steht und sagt, ja, ich habe schon über 50 Kunden, dann denke ich so, ja, schön für dich, aber zeig doch mal was, also Referenzen, ne? Und das finde ich immer ganz schön, wenn man auch so ein paar Fotos zeigen kann, dass dann auch natürlich die Landwirte sehen, ja, es sieht nicht nur bei mir so chaotisch aus, sondern bei anderen ist das auch ein normaler Zustand. Und damit habe ich, denke ich, auch viele sehr abgeholt. Und das finde ich dann auch schön, wenn ich immer so ein bisschen über die Kunden, die ich dann unterstütze, auch erzählen kann. Was haben die für einen Betrieb? Wie lange unterstütze ich die? Was sind die Baustellen und so weiter? Und genau, das war auf jeden Fall eine gute Sache. Und jetzt, wie gesagt, habe ich das gar nicht mehr. Also jetzt freue ich mich immer. Ich hatte auch, als Dienstag dann der Vortrag vorbei war, gedacht, ach cool, das könnte ich gerne nochmal machen. Und auch wenn es noch mehr Betriebe sind, hätte ich da überhaupt gar kein Thema mit, weil ich das Thema wirklich einfach den Landwirten näher bringen möchte und ich mich dann natürlich auch freue, wenn umso mehr dann dazuhören und das ganze Thema auch mitbekommen. Ja, aber so viel jetzt gerade mal zu mir. Jetzt sind schon 20 Minuten um und ich habe so viel erzählt, das ist so irre. Worauf ich eigentlich hinaus wollte oder was ich eigentlich auch in dieser Folge erzählen wollte, sind drei Erkenntnisse, die ich durch den Workshop hatte. Die würde ich gerne einmal mit euch teilen, denn mir sind da natürlich auch wieder so ein paar Überschneidungen aufgefallen, also so ein paar Baustellen, die wirklich viele Landwirte haben. Und zwar der erste Punkt ist, dass die meisten Betriebe noch gar keine Rechnungs-E-Mail-Adresse haben. Das ist natürlich grundsätzlich auch keine Pflicht. Also ich muss keine Rechnungs-E-Mail-Adresse haben. Das verlangt weder das Finanzamt noch der Steuerberater. Es kann sein, dass da mal eine Art Nachfrage kommt, dass dann gesagt wird, hast du eine Rechnungs-Mail-Adresse? Aber wenn man jetzt sagt, man hat keine und es funktioniert sonst soweit alles im Betrieb, dann ist das wirklich absolut gar kein Problem, wenn man dann keine hat. Also da wird einen keiner jetzt irgendwie für verklagen. Aber grundsätzlich macht es natürlich immer Sinn, sich eine Rechnungs-Mail-Adresse einzurichten, sodass man dann dementsprechend den Rechnungsverkehr auch von dem normalen E-Mail-Verkehr abgrenzt. Dann hat man es einfach nochmal gebündelter an einer Stelle. Es kam natürlich auch die Frage bezüglich Spam-Filter, wenn die Rechnungs-Mail-Adresse in eine Art Spam-Filter rutscht. Da muss man immer so ein bisschen gucken. Da gibt es dann aber auch entweder Filter, die man über den Anbieter einrichten kann oder sogenannte Spam-Pakete, die man auch über den Anbieter kaufen kann, sodass man dann dementsprechend da wieder so ein bisschen Ruhe reinbekommt. Bei Rechnungs-E-Mail-Adressen habe ich das tatsächlich bisher aber noch nicht erlebt, dass da jemand jetzt in so einen starken Spam-Bot, nenne ich es jetzt mal, reingerutscht ist. Ich hatte es mal bei einer Landwirtin, die hatte das bei ihrer Info-Ad-Adresse. Die gab es erst seit ein paar Wochen und dann hatte sie jede paar Tage Spam-Mails bekommen. Das ist natürlich wahnsinnig ärgerlich, aber es hat sich witzigerweise, es ist manchmal echt so ganz kurios, hat sich das dann wieder gelegt, als wir gerade darüber gesprochen hatten, dass wir beim nächsten Termin so ein Spam-Paket anlegen, also dass wir das kaufen. Als hätte der Spam-Bot das gehört und dann war es auf einmal besser. Das ist ja wirklich manchmal verrückt, ne? Das ist wie wenn man zum Arzt geht und hat Schmerzen und beim Arzt vor Ort ist dann wieder alles super. Also so ähnlich, richtiger Vorführeffekt. Genau, also das war auf jeden Fall ein Thema. Dass natürlich auch die Rechnung über komplett unterschiedliche Kanäle reinkommen, also dass man sagt, ich habe Post, also Rechnungen, die per Post reinkommen, manchmal auch mehrere Postadressen, dass private E-Mails für den Rechnungseingang genutzt werden. Ich habe das auch schon in diversen Betrieben erlebt, dass dann die Eltern noch die gleiche E-Mail-Adresse mit den Kindern, also mit dem Betriebsinhaber, an denen dann der Hof übergeben wurde, genutzt haben. Oder dass man eine allgemeine betriebliche Adresse hatte, also eine Info-Ad jetzt zum Beispiel, und dass da dann die Rechnung ankam. Das ist natürlich dann ein recht großer Verwaltungsaufwand. Das heißt, hier würde es Sinn machen, dann auch eine Rechnungs-E-Mail-Adresse anzulegen. Es gibt generell also bei diesem Thema Rechnungs-Mail-Adresse auch wahnsinnig viele Möglichkeiten. Das ist ein sehr umfangreiches Thema. Also da könnte ich gefühlt noch mal eine extra Folge zu machen. Weil man das teilweise auch über das Buchhaltungsprogramm abbilden kann, beziehungsweise weil es auch wiederum Betriebe gibt, die haben keine und dann gibt es wieder andere Regelungen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, den Rechnungseingang, also diesen sogenannten Workflow für den Rechnungseingang zu organisieren. Aber das war auf jeden Fall was, was mir sehr stark aufgefallen ist, dass keiner bis nur ganz wenige eine Rechnungs-E-Mail-Adresse haben. Und der zweite Punkt war, dass einige tatsächlich ein Buchhaltungsprogramm hatten, was ich wirklich gut finde. Also es sind ja meistens so von Landdata entweder die Programme mit Adnova Plus, Just Farming oder NLB, Top Farm Plan. Also das sind ja meistens so die Programme, die standardmäßig genutzt werden oder natürlich auch DATEV Unternehmen Online. Und da hatten auch einige gesagt, dass ihnen da Unterstützung fehlt bei der Einrichtung und auch bei der Nutzung des Programms. Also die meisten haben natürlich eine Buchstelle oder einen Steuerberater und fragen dann da direkt nach und sagen, welches Programm könnte ich denn jetzt für meinen Betrieb am ehesten nutzen. Der Steuerberater kennt natürlich von den Zahlen her den Betrieb, aber der kennt natürlich den Betrieb jetzt nicht so stark in die Tiefe. Und meistens ist es auch so, das kenne ich auch von einem Steuerberater, mit dem ich zusammenarbeite, die empfehlen meistens standardmäßig ein Programm, weil sie sagen, ja, damit arbeite ich jetzt zusammen, dann hol dir das auch mal. Und dann verlassen sich da natürlich viele Betriebe drauf, weil es natürlich eine Empfehlung von einer Fachperson ist. Und dann ist der Steuerberater aber in dem Sinne nicht mehr verfügbar, weil natürlich die Steuerberater haben extreme Personalprobleme. Also die haben ja wirklich wahnsinnig viel zu tun. Deswegen habe ich das jetzt auch schon öfter gehört, dass die Steuerberater dann die Mandanten entweder kündigen, also Mandate kündigen, dass die dann sagen, ich habe gar keine Kapazitäten mehr für dich etwas zu machen, weil du deine Belege nicht digital hast und das kann ich nicht als zusätzlichen Arbeitsschritt abdecken. Oder dass auch Steuerberater andersrum, dass die nicht digital sind, die Steuerberater, und dann die Betriebe sagen, ich kann bei dem Steuerberater gar nicht bleiben, der ist nicht digital genug. Also der entwickelt sich nicht mit. Und das sind natürlich auch nochmal extra Themen in dem Sinne, aber was einfach ein Grundthema ist, ist, dass die Steuerberater oder die Buchstellen dann ganz oft Programme empfehlen und dann sagen, hier, hol dir das mal. Und dann gibt es aber bei den Programmen, das ist bei den meisten so, unterschiedliche Module. Und dann weiß man natürlich immer nicht, welches Modul soll ich jetzt buchen, was kostet das, brauche ich das und so weiter. Also da ist das auch wieder ziemlich schwierig, das dann komplett alleine zu entscheiden. Es gibt natürlich teilweise Beratungen, die jetzt zum Beispiel NLB oder Top Farmplan oder irgendwer, also die Anbieter dann natürlich auch anbieten. Also dass man dann sagt, ich kriege eine Beratung oder eine Einweisung in das Programm. Aber die haben auch alle sehr begrenzte Kapazitäten. Deswegen, also bei mir ist es ja so, ich bin ja anbieterunabhängig als Dienstleister, also ich bin ja Einzelunternehmerin und ich bin nicht über irgendeine Kammer oder über irgendein Buchhaltungsprogrammanbieter angestellt, sondern ich bin wirklich eigenständige, also selbstständige Einzelunternehmerin und bin da komplett unabhängig. Das heißt, ich kriege keine Provision von Landdata, NLB, Top Farmplan oder sonst wem, sondern ich bin da komplett neutral. Das heißt, für mich ist es auch so, wenn ich bezüglich eines Programms berate, dann gucke ich mir das komplett rational an. Also ich muss natürlich den Betrieb erstmal kennenlernen, wie viele Betriebszweige hat der Betrieb, wie sieht der Workflow für den Rechnungseingang aus, wie digital ist der Betrieb schon, wie groß ist der Betrieb und so weiter. Also dass ich natürlich so ein paar Faktoren vorher abkläre und dann kann ich da natürlich auch genaue Programmempfehlungen geben. Und dann unterstütze ich aber auch bei diesem kompletten Prozess. Das heißt, ich gebe nicht nur die Empfehlung, sondern ich kümmere mich darum, dass das Programm eingerichtet wird. Entweder muss man da eine Anfrage bei dem Anbieter stellen, man muss was runterladen oder sich einloggen, wie auch immer, und richte dann wirklich alles von null auf ein. Also ob es jetzt die Eingabe der Betriebsdaten ist, die Verbindung zum Online-Banking, eine Erstellung der Rechnung, der Upload von einem Beleg, was auch immer. Also ich unterstütze wirklich bei diesem kompletten Prozess, sodass man dann dementsprechend auch ganz klar das Ganze auch später in der Praxis nutzen kann. Das ist mir sehr wichtig, weil Tipps geben kann jeder, das ist auch immer alles schön und gut, aber man muss halt auch wirklich mit dabei sein und dranbleiben, und das ist mir wichtig, da ein Ansprechpartner zu sein, der dann halt auch, wenn Unklarheiten entstehen während der praktischen Nutzung, sich bei mir melden kann. Also deswegen biete ich ja zum Beispiel auch Online-Coachings an, da habe ich so Pakete mit 6 Stunden, da kann man dann sich dann auch mit mir austoben. Manche haben zum Beispiel sich auch schon für ein Programm entschieden und sagen dann, ja, ich würde gerne das Programm gemeinsam mit dir einrichten. Also da entfällt dann sozusagen die Beratung vorher, weil die sagen, ich habe schon hier mein Programm, das ich gerne nutzen will. Und dann unterstütze ich halt einfach bei der Einrichtung und bei der praktischen Nutzung, ne? Und bei dem Upload von Belegen und Verwaltung von Belegen, was auch immer. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Workflows, die dann natürlich dann auch wiederum entstehen. Genau, und ja, die dritte Erkenntnis war tatsächlich bezüglich der E-Rechnung. Das ist ja jetzt gerade auch ein sehr akutes Thema, dass viele gar nicht genau wissen, was bedeutet eigentlich diese E-Rechnungspflicht, beziehungsweise was muss ich eigentlich umstellen? Also was muss ich machen und was ist jetzt eigentlich alles Pflicht? Also grundsätzlich ist ja ab diesem Jahr Pflicht, dass man eine E-Rechnung empfangen kann und dass man sie GOBD-konform archivieren kann. Also den Empfang kann man entweder über eine ganz normale E-Mail-Adresse abbilden oder natürlich auch über eine Rechnungs-E-Mail-Adresse, wenn man möchte. Man braucht aber nicht zwingend eine, sondern man kann auch sagen, ich habe jetzt eine ganz normale betriebliche Mail-Adresse. Also das ist, wie gesagt, nicht vorgeschrieben. Aber der zweite Punkt, also diese GOBD-konforme Archivierung, ist nur über ein Buchhaltungsprogramm abbildbar. Weil die GOBD, das sind 6 Grundsätze, die man als Unternehmer erfüllen muss, wenn man einen Betrieb in Deutschland hat, beziehungsweise alle, die buchhaltungspflichtig sind. Und da ist es wichtig, dass diese 6 Punkte abgedeckt werden, und das geht nur mit einem Buchhaltungsprogramm. Also das ist nicht möglich, das so als normaler Mensch abzudecken, weil das so komplexe Prozesse sind, die automatisiert und dokumentiert werden müssen und so weiter. Das kann man nicht in der Excel-Liste oder so abbilden. Also ich hatte tatsächlich mal einen Landwirten, der hatte mir nach dem Workshop geschrieben, weil ich da auch nochmal tiefer auf das Thema GOBD und so eingehe. Und dann hatte er gesagt, ja, ich habe hier meine Excel-Liste und da habe ich alles, was GOBD-konform ist, hier dokumentiert. Also der hatte jetzt nicht die Excel-Liste für die Erstellung oder den Empfang der Rechnung, sondern er hatte wirklich da dokumentiert, welche Rechnungen storniert waren und welche Beträge das waren. Also der hat das wirklich richtig genau gemacht, ne? Also ich kriege ja immer ja auch solche Einblicke dann mal, wenn ich dann einen Workshop gegeben habe, und dann kriege ich öfter dann E-Mails und da werden mir dann natürlich solche Einblicke gegeben. Genau. Und er hatte dann gesagt, ja, da ist das doch mit abgedeckt. Und da habe ich gesagt, nee, leider nicht. Also ich bewundere das, dass Sie das so detailliert alles da dokumentiert haben, aber das ist es nicht. Also ich habe ihm dann auch nochmal die Differenz zu dem Buchhaltungsprogramm erklärt, und ich denke, also er hat sich jetzt nicht nochmal dazu gemeldet, aber ich denke, dass er jetzt auch sich ein Buchhaltungsprogramm geholt hat. Also wäre auf jeden Fall zu empfehlen. Und deswegen, es ist wirklich wichtig, wenn du jetzt noch kein Buchhaltungsprogramm hast, dass du dir zeitnah eins holst. Und ich weiß, es ist für viele eine große Herausforderung und es ist auch wieder ein zusätzliches To-Do, wenn ich jetzt sage, ja, besorg dir ein Buchhaltungsprogramm, weil das ist auch wieder so ganz lapidar dahergesagt und es ist ein riesengroßes To-Do, das erstmal auszuwählen, einzurichten und so weiter, ne? Aber grundsätzlich ist es halt Pflicht. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich habe kein Buchhaltungsprogramm, dann ist es schwierig. Also wenn du dann vom Finanzamt geprüft wirst, dann können die halt, ich weiß jetzt nicht, ob man eine Strafe bekommt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber das kann auf jeden Fall ein Problem in dem Sinne werden, dass die dann sagen, hier, wir kommen vielleicht nochmal zu einer Nachprüfung, und dann musst du bis dahin das Buchhaltungsprogramm geholt, also installiert oder eingerichtet haben. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Also, deswegen, also Belege kannst du nicht mehr in Desktop-Ordnern oder in deiner Cloud, NAS, Festplatte aufbewahren, sondern du musst wirklich ein Programm haben, also ein Buchhaltungsprogramm. Das ist ganz wichtig, weil da kommst du ab diesem Jahr nicht mehr drum herum, und wir haben jetzt schon März, also es ist jetzt schon fast das erste Quartal rum. Deswegen kümmere dich da auf jeden Fall zeitnah drum. Ja, so viel zu diesem Thema. Ich habe übrigens auch ein E-Book, also falls dich das interessiert und du sagst, ich habe jetzt gar keine Ahnung, wo ich anfangen soll, dann habe ich auch ein E-Book, das heißt Startklar für die E-Rechnung, und das beinhaltet alle wichtigen Schritte, die du jetzt für die Einrichtung oder für den Empfang und für die Archivierung der E-Rechnung benötigst. Also da steht alles drin, Thema Einrichtung einer Rechnungs-E-Mail-Adresse oder auch, wie stelle ich die Rechnung digital um? Was ist überhaupt eine X-Rechnung, eine Zugpferdrechnung? Ab wann ist was Pflicht? Da habe ich auch nochmal so einen integrierten Zeitstrahl. Und da habe ich zum Beispiel auch den Vergleich von dem Buchhaltungsprogramm mit drin, sodass man da dann dementsprechend auch nochmal ganz klar sieht, welches Buchhaltungsprogramm eignet sich eher für mich und welches nicht. Ansonsten, wenn du jetzt sagst, das reicht mir nicht, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mich dann zu buchen, also im Online-Coaching, dass ich da nochmal mehr in die Tiefe gehe. Da muss ich dann deinen Betrieb natürlich nochmal mehr im Detail kennen, und dann kann ich dir da auch natürlich eine genaue Beratung zu geben. Ja, so viel zu diesem Thema. Ich glaube, jetzt sind wir schon bei über 30 Minuten. Jetzt habe ich erstmal genug erzählt. Ich verlinke dir auf jeden Fall das E-Book und auch gerne das Online-Coaching, wenn es für dich interessant ist, einmal unten in den Shownotes. Kannst du dir dann einfach mal in Ruhe anschauen. Also du kommst dann nicht sofort auf die Buchungsseite, sondern erstmal auf die Seite, wo so ein paar Infos stehen. Und wenn du runterscrollst, dann erst zu der Buchung. Genau. Und ansonsten, wenn irgendwelche Fragen sind, kannst du dich natürlich jederzeit gerne melden. Ich bin auch immer offen für neue Themenvorschläge für den Podcast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und freue mich natürlich auch mal über eine Bewertung oder Daumen nach oben. Ich weiß gar nicht, wie das beim Apple Podcast ist, weil ich sehe, dass ganz viel bei Apple Podcast hören, ob es da auch so 5 Sterne gibt wie bei Spotify. Aber auf jeden Fall freue ich mich natürlich immer über eine Bewertung. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Woche, und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!